온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 아웃 라타인 아메리카.
보스스 데 아메리카 라티나.
Hallo und willkommen zum Onda Info 351. Während draußen auf einmal irgendwie der Frühling tobt, setzen wir uns unverdrossen weiter mit dem Ernst des Lebens in Lateinamerika auseinander. Zum Beispiel eine Entscheidung darüber, ob der in Venezuela inhaftierte Bernhard Heidbreder nach Deutschland ausgeliefert wird, gibt es bisher nicht. Die Entscheidungsfrist für den obersten Gerichtshof in Caracas ist seit Tagen überfällig. Die Anwälte fordern nun schriftlich eine Entscheidung ein. Bernhard Heidbreder wurde im Juli letzten Jahres verhaftet. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, beim Versuch dabei gewesen zu sein, einen im Bau befindlichen Abschiebeknast in Berlin-Grünau zu sprengen. Der Versuch war damals fehlgeschlagen. Heidbreder wurde gemeinsam mit zwei anderen seit 1995 gesucht. In Brasilien kam es mal wieder zu Massenprotesten. Gut 200.000 Menschen gingen am 15. März allein in der Metropole São Paulo auf die Straße. Sie forderten die Absetzung von Präsidentin Dilma Rousseff und ein Ende der Korruption. Auch in anderen Städten nahmen Zehntausende an Protestmärschen teil. Dennoch waren es diesmal weniger soziale Proteste, sondern eher die Rechte, die versucht, die sozialen Errungenschaften der vergangenen Jahre wieder rückgängig zu machen. Während in Guatemala vergangene Woche gleich drei Journalisten erschossen worden sind, wurde Mexikos bekannteste kritische Journalistin Carmen Aristegui entlassen. Dazu gibt es eine Nachricht. Außerdem waren zu Besuch in Genf drei Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten aus Honduras. Unsere Kollegin Jutta Blume hat sie für euch interviewt. Zudem bekommt ihr den guatemaltekischen Fotografen Daniel Hernandez Salazar zu hören. In fast 30 Jahren ist Hernandez zu einem der wichtigsten Chronisten der guatemaltekischen Militärdiktatur geworden. Markus Plate stellt ihn vor. Und weil das alles so kompliziert ist, hören wir zur musikalischen Untermalung die Complications, die uns zumindest hier in Berlin demnächst mit einem Live-Konzert hoffentlich beglücken werden. Und damit viel Spaß beim Hören.
MBS con Carmen Aristegui. Regresamos.
Hemos estado desarrollando trabajos de investigación, por ejemplo, sobre el caso Tlatlaya. Estamos ahora con un freno porque una parte de esa tarea la ha estado desarrollando tanto Daniel como Irving. Y ese daño es real para usted, que tiene derecho a saber qué pasó en Tlatlaya y qué saben estos periodistas que han investigado el tema.
México. Kritische Stimmen sind in der mexikanischen Presselandschaft rar geworden. Die einen werden entlassen, andere ins Exil gezwungen oder umgebracht. Aus Angst vor solchen Konsequenzen zensieren sich viele Journalisten zudem selbst. Eine Ausnahme ist Carmen Aristegui. Sie dürfte mittlerweile die bekannteste kritische Journalistin Mexikos sein. Sie und Ihr Rechercheteam haben unter anderem im Fall des Massakers von Tlatlaya aufgedeckt, dass die offizielle Version eines Feuergefechts zwischen Armee und Drogenhändlern nicht stimmen konnte. Zudem haben Sie mit dem Korruptionsskandal um das sogenannte Weiße Haus der Ehefrau des mexikanischen Präsidenten diesen gewaltig in Bedrängnis gebracht. Seit Jahren arbeitet Aristegui als Investigativreporterin und seit Jahren hat sie immer wieder Ärger mit der mexikanischen Regierung und dieser nahestehenden einflussreichen Kreisen bekommen. 2008 wurde ihr Vertrag mit dem der regierungsnahen Televisa-Gruppe gehörenden W Radio nicht verlängert. 2011 wurde sie von ihrem jetzigen Arbeitgeber Noticias MVS entlassen, nach Protesten aber kleinlaut wieder eingestellt. Die Regierung hatte vom Chef von MVS verlangt, Aristegui solle sich für Bemerkungen über den Präsidenten entschuldigen, was die Journalistin jedoch ablehnte. Ihre kritische und kompromisslose Haltung hat sie zur Ikone gemacht. Seit 2009 moderiert sie täglich von 6 bis 10 Uhr ein Morgenmagazin, das zu den beliebtesten Radiosendungen Mexikos zählt. Am 15. März nun wurde Aristegui von Noticias MVS erneut gekündigt. Grund soll die Mitgliedschaft ihres Teams auf der neuen Enthüllungsplattform MexicoLeaks sein. MVS kündigte zunächst 2 Mitarbeitern ihres Teams und als Aristegui ihre Wiedereinstellung forderte, wurden sie und der Rest des Teams ebenfalls entlassen. Am Montag, 16. März, erklärte Aristegui:
Este equipo de periodistas está decidido a dar su batalla por la libertad de expresión.
Es wehe ein autoritärer Gegenwind durchs Land, aber Sie und Ihr Team seien entschlossen, um die Meinungsfreiheit zu kämpfen. Es handele sich um einen Angriff auf die Meinungsfreiheit, der allem Anschein nach von langer Hand geplant worden sei.
En las últimas horas para instrumentar algo que tiene todos los visos de haber sido planeado con mucha anticipación, con muchos recursos y con mucho poder.
In den sozialen Netzwerken wie Twitter wertet man die Entlassungen als Repressalie für ihre Recherchen und sieht einen Akt der Zensur. Hunderte demonstrierten bereits am Montag für die Wiedereinstellung von Aristegui. Über 170.000 Menschen unterzeichneten eine entsprechende Petition. Sie vermuten, kritischer Journalismus soll besonders kurz vor den Wahlen am 7. Juni mundtot gemacht werden. Gleichzeitig hackte Anonymous Mexico die Webseite von MVS und veröffentlichte dort eine angebliche Erklärung, in der das Unternehmen um Entschuldigung bittet. Das ist mexikanische Logik, spottet ein Journalist. Journalisten veröffentlichen einen Fall von Korruption des Präsidenten, seiner Frau und des Finanzministers. Und wer wird entlassen? Die Journalisten, die das aufdecken. Und tatsächlich sind die beiden zuerst entlassenen Mitarbeiter Aristeguis genau diejenigen gewesen, die den Skandal um das mexikanische Weiße Haus aufgedeckt hatten. Es wird sich zeigen, ob MVS weiter dem Druck der Regierung nachgibt oder dem Druck der Öffentlichkeit.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Im Mai dieses Jahres muss sich die honduranische Regierung zum zweiten Mal der Bewertung durch den Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen im sogenannten Universal Periodic Review stellen. Jedes UN-Mitgliedsland ist verpflichtet, alle 5 Jahre einen Bericht zu seiner Menschenrechtssituation einzureichen. Die Zivilgesellschaft kann ebenfalls ihre Sicht in sogenannten Schattenberichten präsentieren. Juan Mejía, Tirsa Flores und Marta Arnold sind im Zuge dieses Verfahrens nach Berlin und nach Genf gereist, um auf gravierende Menschenrechtsverletzungen in Honduras aufmerksam zu machen. Juan, du arbeitest vor allem im Bereich des Schutzes der Naturgüter und verteidigst die Rechte der Indigenen und der kleinbäuerlichen Gemeinden, die von Staudamm- und Bergbauprojekten bedroht sind. In welcher Weise gefährden die Projekte die Lebensgrundlagen der Gemeinden?
Que son recursos naturales para las empresas, pero para las comunidades no son mercancías, sino que son bienes naturales.
Das, was für die Unternehmen Rohstoffe sind, sind für die Gemeinden keine Waren, sondern Naturgüter. Die Wasserquellen werden verschmutzt, die Berge und die Wälder beispielsweise durch den Tagebau zerstört. Die Gemeinden verteidigen das Recht, ihre landschaftliche Schönheit zu erhalten und in einer gesunden Umwelt zu leben. Durch die Opposition gegen die extraktivistischen Projekte sind sie einer starken Bedrohung ausgesetzt. Die Unternehmen greifen dann die lokalen Organisationen und deren Führungspersönlichkeiten an.
Hay oposición a este tipo de proyectos, entonces las empresas arremeten contra las organizaciones locales y sus líderes y lideresas.
Was wird bei der Umsetzung dieser Projekte falsch gemacht?
Die Regellosigkeit in Verwaltung und Justiz sowie die Suche der Unternehmen nach dem größtmöglichen Vorteil führt dazu, dass die Unternehmen genau das Wasser beanspruchen, das für die Trinkwasserversorgung der Menschen bestimmt war. Die Konkurrenz um die Wasserressourcen zwischen Landwirten und kommerziellen Energieunternehmen führt zu sozialen Konflikten. Das ist ein ernsthaftes Problem, das in vielen Fällen mit Morden an lokalen Führungspersönlichkeiten endet, wovon die indigene Bevölkerung der Tolupan, der Lenca und der Miskito betroffen war. Andere Gemeinden mussten ihr Land verlassen und Familien mussten fliehen. Wir suchen vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission Schutz für die Betroffenen, da der honduranische Staat sich passiv verhält und so den wichtigen Unternehmern dieser Branche in die Hände spielt.
Actúa con una pasividad tal que en realidad le hace el juego a los grandes empresarios de estos rubros en el país.
Tirsa, wie bewertest du als Juristin die Reaktion des honduranischen Staates auf die Klagen vor der Interamerikanischen Menschenrechtskommission?
La Comisión Interamericana ha desempeñado en Honduras un papel muy importante a partir del golpe de Estado.
Die Interamerikanische Kommission hat seit dem Staatsstreich eine wichtige Rolle eingenommen. Zum letzten Mal hat sie Honduras im Dezember letzten Jahres besucht. Außerdem hat sie verschiedene Anhörungen über die ernste Situation der Menschenrechtsverletzungen in Honduras abgehalten. Sie hat Schutzmaßnahmen für mehr als 100 Personen ausgesprochen, deren Leben und körperliche Unversehrtheit unmittelbar bedroht sind. Leider interessiert sich der honduranische Staat nicht besonders für sein internationales Ansehen, obwohl er die meisten internationalen Konventionen unterzeichnet hat. Er reagiert kaum auf die Empfehlungen der Interamerikanischen Kommission. Es gibt beispielsweise die Empfehlung, dass die Streitkräfte nicht in die Arbeit der Polizei eingreifen sollen oder dass dies nur im Ausnahmefall geschehen darf. Trotz dieser Empfehlung wurde die Militärpolizei der öffentlichen Ordnung geschaffen.
Por el sistema interamericano en general, de hecho, por ejemplo, hay una recomendación específica de la Comisión Interamericana en el sentido de que las fuerzas militares no pueden o no deben intervenir en labores policiales a menos que sea de una forma excepcional y a pesar de esa recomendación se creó la Policía Militar del Orden Público.
Welche Aufgaben wurden der Militärpolizei übertragen?
Bueno, esto es terrible porque realmente la Policía Militar del Orden Público se le han asignado prácticamente todas las tareas policiales.
Das ist schrecklich. Der Militärpolizei der öffentlichen Ordnung wurden praktisch alle Aufgaben der Polizei übertragen, einschließlich der Ermittlungen. Sie haben auch die nationale Zivilpolizei ersetzt, was ein Versuch sein sollte, eine weniger korrupte und stärker spezialisierte Einheit zu schaffen. Das Schlimme daran ist, dass daneben kein wirklicher Säuberungsprozess der Zivilpolizei stattfindet. Auch die Mitglieder der Militärpolizei sind schon in verschiedene Korruptionsskandale verwickelt. Zum Beispiel wurden kürzlich 4 Militärpolizisten verhaftet, weil sie einen Mitbürger entführt hatten. Wir sollten nicht vergessen, dass das Militär in den 80er Jahren für die Diktatur in unserem Land verantwortlich war. Daher glauben wir, dass es in Honduras nicht ratsam ist, Militärs für Polizeiaufgaben einzusetzen.
Entonces creemos que utilizar a este cuerpo militar para labores policiales no es lo más aconsejable para la población hondureña.
Marta, du kommst aus dem Aguantal, wo Bauern und Bäuerinnen für den Zugang zu Land kämpfen. Du hast dort die Militarisierung miterlebt. Wie steht es um die Vermischung von Militär- und Polizeiaufgaben? Und was muss die Bevölkerung erleiden?
En el 2011 se dio una militarización supuestamente para resolver el conflicto agrario.
Im Jahr 2011 wurde das Gebiet militarisiert, um angeblich den Konflikt zu lösen. Aber es war das Jahr mit den meisten Toten. Wir haben 123 Morde und 6 Fälle von gewaltsamem Verschwinden lassen in Aguantal registriert. Wir wissen von der Komplizenschaft der Militärpolizei und der Polizei mit den privaten Sicherheitskräften der Großgrundbesitzer Miquel Facusé, Reinaldo Canales und René Morales. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte hat Fälle von Verletzten, von Entführung und von Folter angezeigt. Obwohl Präsident Juan Orlando sagt, dass es keinen Agrarkonflikt mehr gibt, wissen wir, dass die Zahl der Ermordeten nur durch die Repression gesunken ist. Aber andere Menschenrechtsverletzungen wie Entführung, Folter und Einschüchterung der Bevölkerung nehmen zu. Viele Kleinbauern trauen sich nicht mehr, das Land rückanzueignen, weil sie Angst vor den Gerichtsprozessen haben.
Las muertes, pero se ha aumentado otro tipo de violaciones a derechos humanos.
Seid ihr als Menschenrechtsverteidigerinnen und Verteidiger des Observatoriums für Menschenrechte im Aguan selbst von Kriminalisierung betroffen?
En varias ocasiones el coronel que está a mando de la operación Satrush o la
Der Oberstleutnant der Militäroperation Chartreux in Aguantal sagt, dass wir niemand seien, dass die Beobachtungsstelle keine Rechtspersönlichkeit für die Verteidigung der Menschenrechte hätte. Einige Kollegen wurden des Raubs und der widerrechtlichen Inbesitznahme bezichtigt. Zuletzt wurde ein junger Mann aus der Kleinbauernbewegung entführt, der ein T-Shirt trug, das ihn als Menschenrechtsverteidiger auswies. Sie haben ihn dann nach einigen Führungspersönlichkeiten aus der Gemeinde Panama befragt.
Defensor de derechos humanos que fue secuestrado y que lo relacionaron con que era defensor. El muchacho en su testimonio dice que le dijeron que se quitara inmediatamente esa camisa, que no se la querían ver.
Ihr seid hier, um in Genf am UPR-Verfahren der Bewertung der Menschenrechtssituation von Honduras durch die Vereinten Nationen teilzunehmen. Wie schätzt ihr die Möglichkeiten der Zivilgesellschaft ein, die Sichtweise der Vereinten Nationen auf Honduras zu beeinflussen?
Bueno, definitivamente que estos mecanismos que crea Naciones Unidas y entre ellos precisamente este examen periódico universal no son precisamente lo que podemos llamar procesos participativos.
Die Mechanismen, die die Vereinten Nationen unter sich entwickeln, insbesondere das UPR-Verfahren, sind nicht gerade das, was man partizipative Prozesse nennen könnte. Sie erlauben es der Zivilgesellschaft nicht, aktiv teilzunehmen. Dafür gibt es nur sehr begrenzten Raum. Das Verfahren wird durch die Staaten selbst durchgeführt. Jedes Land hat seine Probleme im Menschenrechtsbereich. Daher wird verhandelt, bestimmte Themen in Bezug auf bestimmte Länder nicht anzusprechen. Es ist ein sehr diplomatischer, formaler, wenig partizipativer und wenig zugänglicher Prozess. Und noch dazu findet er in Genf statt. Trotzdem haben wir in Honduras beschlossen, dass wir präsent sein wollen. Wir haben wichtige Allianzen geknüpft und in der UPR-Plattform arbeiten über 50 Organisationen zusammen. Wir denken, dass es wichtig ist, den Staaten die wirkliche Situation mitzuteilen, damit sie nicht nur die offizielle Information des honduranischen Staates haben. Einige Dinge, die er als Erfolg präsentiert, haben wenig Wirkung, wie die Reduktion der Mordziffern zum Beispiel. Einerseits ist die Statistik wenig glaubwürdig, andererseits bleibt der Gewaltindex unverändert. Und selbst wenn es hier eine Reduktion gegeben hat, ist das eine Folge der repressiven Politik und nicht von Prävention.
Puede haber habido alguna rebaja en ese índice, esto es por políticas represivas, pero no de prevención.
Guatemala-Stadt, Zona Uno, das historische Zentrum der Hauptstadt Guatemalas. Menschen flanieren über die Sexta Avenida, die einstige Prachtstraße der Stadt. Heute wirkt die Sexta nach langen Jahren des Verfalls mit jungen Bäumen und aufwendig restaurierten Bauten wie frisch herausgeputzt. Die Cafés und Esslokale des Zentrums sind jetzt am späten Vormittag voller Menschen. Fast friedlich wirkt das alles. Ein paar Avenidas weiter oben, im einstigen Oberschichtsviertel mit seinen Villen, alten Universitätsgebäuden und barocken Kirchen, treffe ich den Fotografen Daniel Hernández Salazar. Daniel lebt hier zusammen mit seinem Lebensgefährten in einem ebenso nüchternen wie schnuckeligen Art-Déco-Häuschen. Das Gebäude ist Wohnhaus, Atelier, Archiv und Werkstatt in einem. Leger gekleidet, mit getrimmtem, ergrauten Dreitagebart, sitzt der mit 50er in seinem Büro zwischen Regalen, auf denen sich Bücher und Bildbände stapeln. An den Wänden hängen neben urbanen Porträts von Guatemala Stadt und gerahmten Zeichnungen ein paar männliche Aktfotos. Daniel Hernandez' Weg und Beitrag zur homoerotischen Fotografie allein wäre einen Beitrag wert, aber seine Bedeutung geht weit darüber hinaus. In fast 30 Jahren ist Hernandez zu einem der wichtigsten Chronisten der Grauen der guatemaltekischen Militärdiktatur geworden. Ende der 80er und Anfang der 90er fotografiert er Indigena-Frauen, die sich martialischen guatemaltekischen Polizeitruppen gegenübersehen, den Aufmarsch der Mördertruppen der Caibiles, einer Eliteeinheit der Armee, die für die schlimmsten Massaker verantwortlich war, den Trauerzug eines Indigena-Dorfes für massakrierte Angehörige. Und später immer wieder menschliche Überreste aus den nun immer öfter entdeckten geheimen Gräbern.
Me hace pensar, digamos, estas personas muy probablemente involuntariamente se vieron en medio de un conflicto.
Mir ist schnell klar geworden, dass sich all diese Menschen, sehr wahrscheinlich ohne eigenes Verschulden, inmitten eines Konfliktes wiedergefunden haben. Und die meisten waren zivile Opfer. Und jetzt heben wir Gräber aus von Menschen, die unsagbar leiden mussten, deren Leben auf schlimmste und ungerechte Weise beendet wurde. Das darf nicht sein. Das muss man erklären. Für mich ist es enorm wichtig, Beweise beizusteuern. Und die einzige Möglichkeit, solche Verbrechen in Zukunft zu verhindern oder zumindest unwahrscheinlicher zu machen, ist es, sie zu dokumentieren, sie einer juristischen Aufarbeitung zur Verfügung zu stellen. Vor allem aber, diese Verbrechen niemals zu vergessen. Das heißt, Texte, Fotos, Videos zu sammeln und zu konservieren, um sie anderen zu zeigen, denen, die das alles nicht glauben wollen, und vor allem den jüngeren Generationen, damit sie sehen und verstehen, was passiert ist, damit sich so etwas niemals wiederholt.
Wer diesen Daniel Hernandez mit seiner weichen Stimme hört oder ihn mit seinen funkelnden Augen kennenlernt, wird beim ersten Eindruck kaum erahnen, dass seine Arbeit mit tief prägenden, oft traumatischen Erfahrungen verbunden ist. Nur ein Bild, das ihm bis heute nicht aus dem Kopf geht.
Mira, hay un tríptico que yo hice que titulé La destrucción de la semilla. Son tres.
Ich habe ein Triptychon gemacht. Auf diesem sind die Schädel von drei Kindern zu sehen. Die sind gestorben während der ersten Angriffe der Armee auf die indigenen Dörfer und Weiler der Provinz Quiché. Die Bewohner waren vor der Armee in den Wald geflüchtet. Die Erwachsenen trugen die Alten und einige Sachen zum Überleben. Die Kinder sollten ihnen folgen. Die Menschen dachten, den Kindern wird die Armee sicherlich nichts tun. Das war am Anfang der Massaker. Die Bevölkerung hatte noch keine Erfahrung damit, zu welchen Grausamkeiten die Armee fähig ist.
Cuando llegaron al punto donde me imagino ya dijeron, bueno, hasta aquí vamos a llegar, regresaron por los niños y los encontraron asesinados en el camino.
Als die Dorfbewohner zurückkehrten, trafen sie auf die Leichen ihrer Kinder. Eines der Kinder, das ich fotografiert habe, hatte seine eigene Schere im Rücken stecken. Bei der Exhumierung hatten die Kinder ihre Spielsachen dabei. Ich habe diese Schädel einen Tag lang porträtiert. Danach habe ich jedes Mal, wenn ich die Augen geschlossen habe, diese Köpfe vor mir gesehen und drei Tage lang war mir übel. Diese Bilder haben mich zutiefst bewegt.
Y luego cada vez que cerraba los ojos, seguía viendo las imágenes, ¿verdad?
Die Zerstörung der Samen heißt das Triptychon. Der Titel ist einer Kapitelüberschrift des Remi-Berichtes entliehen, zu dem Daniel Hernandez die Titelfotos beigesteuert hat. Remi ist der erschütternde Abschlussbericht der guatemaltekischen Wahrheitskommission unter dem Vorsitz des katholischen Bischofs Juan Girardi, die zuvor die Menschenrechtsverletzungen während des jahrzehntelangen Konfliktes zwischen Armee und Guerilla untersucht hatte. Der Remi-Bericht belegt 54.000 Menschenrechtsverletzungen und spricht von 150.000 Toten, 50.000 Verschwundenen, 1 Million Flüchtlinge, 200.000 Waisen, 40.000 Witwen. Über 90% der Verbrechen weist der Bericht der Armee und den mit ihnen verbundenen Paramilitärs zu. Am 24. April 1998 wurde der Bericht veröffentlicht. Nur zwei Tage später wurde Juan Girardi brutal ermordet.
El obispo Juan Girardi fue golpeado a muerte.
Caerse de la nube en la que habíamos estado flotando desde la firma de la paz, creyendo que ya todo se había solucionado y que el país iba.
Ich hatte das Gefühl, aus einer Wolke zu fallen, auf der wir nach der Unterzeichnung der Friedensabkommen gesessen haben und auf der wir glaubten, all diese Schrecken liegen hinter uns und das Land könne seinen demokratischen Weg wieder aufnehmen, der durch den Militärputsch von 1954 so jäh beendet worden war. Es war unvorstellbar, dass nach den Friedensabkommen ein Verbrechen dieser Dimension und Tragweite geschehen könnte. Gerardi veröffentlicht diesen Bericht und sie bringen ihn um. Und wie sie seinen Kopf zertrümmern, das war eine Warnung an die ganze Gesellschaft. Vorsicht, denkt nicht zu viel. Vorsicht, fragt nicht zu viel. Denn seht, was euch dann passieren kann. Vielleicht ist der Spielraum für die Zivilgesellschaft ein wenig größer geworden, aber man hat hier eine klare Grenze gesetzt und die Drohung ist latent da.
Talvez el espacio para la sociedad civil creció un poco, pero de todos modos está el límite y además la amenaza latente, ¿verdad?
Die Erinnerungsarbeit, sie bleibt zentral im Schaffen des Daniel Hernández, dokumentarisch als Foto von der zur Großdemonstration geratenen Trauerfeier und Beerdigung Gerardis, künstlerisch in Form eines nackten jungen Mannes, sein Kopf brutal nach hinten gezogen von einem schwarz umhüllten Henker, die Sense über ihm. Oder der vierte, Ángel Callejero, aus Hernández' Illustration des Remi-Berichtes. Ein indigener Junge mit entblößtem Oberkörper, Hände und Mund zu einem unüberhörbaren Ruf geformt, stilisierte Engelsflügel darüber montiert. Immer wieder taucht er auf, dieser Ángel Nunca Más, auf öffentliche Gebäude in Guatemala Stadt plakatiert, vor dem Friedensdenkmal in Hiroshima, vor den Toren von Auschwitz. Eine, vielleicht die Ikone, wieder das Vergessen der guatemaltekischen Gräueltaten.
Meiner Meinung nach sind wir immer noch sehr, sehr nah dran an dieser schlimmen Zeit. Allein, dass die internationale Gemeinschaft Guatemala immer noch ein wenig im Blick hat, garantiert, dass man in Guatemala nicht mehr alles ungestraft tun kann. Der Preis, den Guatemala für die Ermordung von Monsignor Gerardi zu zahlen hatte, war hoch, vor allem was Prestige und Glaubwürdigkeit im Ausland anbetrifft. So lassen diejenigen, die schon damals die Autoren des Völkermordes und der Ermordung der kritischen Köpfe dieses Landes waren, heute größere Vorsicht walten. Wenigstens das. Aber das System Guatemala hat sich nicht geändert. Die Oberschicht sieht Guatemala nach wie vor als ihre Finca, auf der sie machen kann, was sie will. Immerhin haben sich ein paar Räume geöffnet. Räume, die wir, die Zivilgesellschaft, nutzen müssen. Und wir dürfen nicht zulassen, dass sie sich je wieder schließen. Denn wenn das passiert, werden wir dasselbe Grauen wieder erleben.
Hay más espacios que la sociedad civil definitivamente tenemos que utilizar y no hay que dejar que se cierren, ¿no? Porque si no, sí, ahí sí, digamos que volveríamos exactamente a lo mismo.
Efraín Ríos Montt es responsable como autor del delito de genocidio.
Guatemala im Jahre 2015, fast 20 Jahre nach Unterzeichnung der Friedensabkommen zwischen Staat und Guerilla, über 30 Jahre nach den schlimmsten Massakern an indigener Gemeinden durch die guatemaltekische Armee. Langsam, ganz langsam gewinnt die Aufarbeitung der Verbrechen an Fahrt, auch die gerichtliche übrigens. Für die Niederbrennung der von Bauern und Studenten besetzten spanischen Botschaft im Jahre 1980 mit 37 Toten wurde erst im Januar der verantwortliche Einsatzleiter zu 40 Jahren Haft verurteilt. Und aktuell muss sich der ehemalige Diktator Efraín Ríos Montt ein zweites Mal wegen Völkermordes vor Gericht verantworten, nachdem das erste Urteil vor 2 Jahren vom Verfassungsgericht kassiert worden war.
Mira, yo creo que lentamente sí están cambiando. Los juicios van avanzando.
Naja, langsam ändern sich die Dinge schon. Das gilt auch für die Gerichtsverfahren. Es gibt viel Korruption, es gibt riesigen Druck und viele Drohungen. Aber es gibt eben auch Menschen wie Claudia Paz y Paz,
die ehemalige Oberstaatsanwältin Guatemalas,
oder Yasmin Barrios,
die Richterin im ersten Prozess gegen Ex-Diktator Efraín Ríos Montt.
Frauen, die beide bereit waren, ihr Leben und ihre Karriere aufs Spiel zu setzen. Denn beide sind als Anwältin und Richterin erledigt. Aber sie haben ganz Wichtiges erreicht auf dem Weg zur Konstruktion einer besseren Gesellschaft. In diesem Sinne finde ich, dass Guatemala dann doch etwas besser geworden ist. Nicht alles ist so schlecht.
In ese sentido siento que Guatemala sí ha avanzado un poco. No todo está tan mal, ¿verdad?
Daniel Hernández hat seinen Teil beigetragen und bleibt aktiv in Guatemala wie im Ausland. Noch bis Ende März ist im belgischen Mechelen eine Ausstellung seiner Fotos über den guatemaltekischen Völkermord zu sehen.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.